Mit dem Schulanfang beginnt ja etwas Neues, ein neuer Zeitabschnitt. Und dort, wo Neues beginnt, hört meistens auch etwas auf. Wo man etwas Neues anfängt, gibt man etwas Altes auf. Man lässt etwas zurück. Und wenn unsere Kinder zum ersten Mal in den Kindergarten dürfen, dann ändert sich für die ganze Familie der Tagesablauf. Meistens freuen sich die Kinder, weil sie dann schon irgendwie zu den Großen gehören. Und auf der anderen Seite mischt sich vielleicht auch ein bisschen eine Angst, von den Eltern getrennt zu werden. Das haben dann die Kindergärtnerinnen so Freude, dann weinen die Kinder am ersten Tag im Kindergarten und vermissen ihre Eltern. Und die Eltern freuen sich vielleicht auch nach den langen Ferien, dass sie dadurch mehr Freiraum gewinnen. Jetzt müssen sie nicht mehr immer überlegen, was machen wir jetzt mit den Kindern und ein Programm mit den Kindern. Da gehen sie wieder in die Schule und dann läuft wieder der Tag. Aber doch unterschwellig kann sich auch Unmut melden, weil nun Menschen auf das Kind, auf unser Kind starken Einfluss ausüben, die man gar nicht kennt. Man weiß nicht, nach was für Maßstäben diese Pädagogen leben. Sie werden nun unsere Kinder massiv beeinflussen. Und dazu kommen dann noch die vielen Kinder, wo wir auch nicht wissen, ob dann unser Kind in dieser Gemeinschaft Platz findet oder ob es geplagt wird. Eltern, die ihre Kinder diesem Einfluss nicht aussetzen möchten, behalten ihre Kinder zu Hause und unterrichten sie selber. Das ist in einigen Kantonen, soviel ich weiß, bei uns möglich. Und wer genügend finanzielle Mittel hat, entscheidet sich vielleicht sogar, die Kinder an eine christliche Schule zu geben, in denen Lehrer arbeiten, die Jesus nachfolgen. Was auch immer wir entscheiden und tun, es beginnt ein neuer Abschnitt und ich möchte euch anhand einer Geschichte, der Geburtsgeschichte des Propheten Samuels, heute euch auf einen wichtigen Punkt aufmerksam machen. Es geschah am Ende der 450-jährigen Richterzeit, circa 1080 vor Christus. Was geschah, kleine Repetition vom Gemeindewochenende, was kommt vor der Richterzeit? Wir haben einen Zeitabschnitt in der Geschichte Israel. Was ist vor der Richterzeit passiert mit dem Volk Israel? Uiuiui, das war nicht so vertieft, das Wochenende. Ich glaube, wir müssen das wiederholen. Was war vor der Richterzeit? Landeinnahme, ja, das gehört eigentlich, zählt man zur Richterzeit, aber dann ist vorher die Wüstenwanderung. Dann die Landeinnahme und dann diese Zeit der Richter. Die Richterzeit ist eine Theokratie, das heißt, Gott ist König. Das ist eigentlich diese Einstellung. Und was kommt nach der Richterzeit? Die Zeit des vereinten Königreichs, Saul, David, Salomo. Und hier Samuel ist quasi der Übergang, der führt praktisch von der Richterzeit in die Königszeit. Und noch eine letzte Frage. Welche Geschichte ist in dieser Zeit bekannt? Ich habe schon eine Predigtreihe über diese Geschichte gemacht. Ruth. Ruth ereignet sich in dieser Richterzeit. In der Zeit der Richter opferte Israel anderen Götter. Das Buch Richter zeigt uns, gibt uns einen Einblick. Die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit den Herrn. Es war eine katastrophale Zeit. Israel verehrte im Großen und Ganzen nicht mehr den Gott Israels. In Silo stand die Stiftshütte, das ist sozusagen eine portable Anbetungsstätte, wo man den Gott Israels anbetete. Sie war später quasi der jüdische Tempel, ist genau nach diesem Konzept aufgebaut. Hier haben wir das Heiligtum, hier das Allerheiligste drin, wo die 10 Gebote aufbewahrt werden, die Steintafeln der 10 Gebote im Allerheiligsten. Genau nach diesem Konzept ist ja dann der Tempel in Jerusalem aufgebaut worden. Diese Stiftshütte begleitete die Israeliten während ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung. Sie bildete das Zentrum des Lagers und rundherum scharten sich dann die Zelte der verschiedenen Stämme Israels. Hier sieht man die Aufstellung, wie das dann gemacht wurde. Sie waren jedenfalls im Zentrum. Nun, als Israel das Land Kanaan eroberte, wurde diese Stiftshütte in Silo installiert. Und die ist dann also jetzt, wenn wir diese Geschichte anschauen, ist die schon über 400 Jahre in Silo gewesen. Das war dann praktisch der damalige Tempel für das Volk Israel zur Orientierung. Wir haben hier Jericho und dann hier ungefähr ist dann Jerusalem in dieser Gegend. Also dort war quasi dann, bis der Tempel in Jerusalem aufgebaut war, diese Anbetungsstätte und von dort kam dann ja auch die Bundeslade mit diesen 10 Geboten nach Jerusalem. Mindestens, es gab Israeliten, die es mit der Verehrung Gottes noch ernst genommen hatten und die jedes Jahr mindestens einmal zu dieser Stiftshütte reisen, um dort Gott anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Aber nicht einmal an diesem heiligen Ort bemühte man sich, die Ordnungen Gottes zu respektieren. Der Priester Eli, der für sein Heiligtum hauptverantwortlich war, war alt und schwach und seine Söhne Hofni und Pinhas waren für die Ordnung zuständig. Aber die beiden machten das Gegenteil von dem, was sie tun sollten. Sie plagten die Pilger. Das heißt, wenn die Pilger kamen und ihre Opfer mitbrachten, das waren oft Tiere, dann haben sie ihnen das gute Fleisch, bevor sie es opfern konnten, weggenommen und natürlich selber verspeist oder verkauft oder was sie gemacht haben. Also sie haben quasi das Opfer weggenommen. Wenn die Leute gesagt haben, lasst uns doch wenigstens zuerst noch das Opfer bringen, dann könnt ihr das Fleisch haben, sagen sie, nein, wir wollen das jetzt fertig. Das war also ziemlich korrupt, die Verhältnisse um diese Stiftshütte. Und dann auch gegenüber den Frauen benahmen sie sich rücksichtslos, denn sie schliefen mit den Frauen, die am Eingang dieses Heiligtums dienten. Also katastrophal. Eine dunkle Zeit in Israel. Nicht einmal dort, wo das Heiligtum stand, benahm man sich anständig und respektvoll. Aber es gab eben Israeliten, die dem Gott Israels treu blieben und trotz den vielen Unannehmlichkeiten jedes Jahr nach Silo reisen, um dort Gott Ehre zu erweisen. Zu diesen gehörte auch Elkana. Jedes Jahr reiste er mindestens einmal von Rama nach Silo, um dort Gott die Ehre zu erweisen. Penina, die Kinder hatte, und Hannah, die kinderlos war, waren seine beiden Frauen. Kinderlosigkeit war zur damaligen Zeit etwas ganz Schlimmes für eine Frau. Elkana blieb es nicht verborgen, dass seine Frau Hannah deswegen immer unglaublich traurig wurde. Als er das Opferfleisch seinen Frauen und Kindern verteilt wurde, bekam Hannah jeweils ein Extrastück. Er wollte ihr damit sagen, dass er sie über alles liebe, auch wenn sie keine Kinder bekommen könnte. Und einmal tröstete er Hannah, als sie herzzerreißend wieder weinte, weil sie kinderlos war, und sagte ihr: Hannah, warum weinst du? Ja, interessante Frage. Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Natürlich wusste er das. Hast du an mir nicht mehr als an 10 Söhnen? Als ob sie mit ihrer Kinderlosigkeit nicht schon genug zu tragen hätte, wurde sie von der zweiten Frau von Elkana mit Verachtung behandelt. Jedes Jahr, wenn Elkana Hannah dieses Extrastück gab, um ihr damit zu zeigen, wie groß seine Liebe zu ihr ist, reagierte Penina eifersüchtig. Regelmäßig stichelte sie und suchte Hannah wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Und als das wieder einmal geschah, stand Hannah nach dem Essen auf und eilte zur Stiftshütte. Der Priester Eli saß dort auf einem Stuhl und verzweifelt, wie sie war, betete sie weinend zu Gott, dem Schöpfer. Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Übrigens, wer sich fragt, wenn er dann das Buch Samuel liest, warum dass man den Propheten Samuel immer erkannte, war, weil er nie beim Coiffeur war. Der hat sein Leben lang die Haare nie geschnitten. Das muss man sich mal vorstellen. Der würde bei uns nicht durchkommen. Wenn ich jetzt als Pastor meine Haare wachsen lasse, weil ich Pastor bin, ich weiß nicht, wie er Freude da hätte. Aber das war das Zeichen, man sagte, Nasiräer, das waren die Menschen, die offensichtlich Gott geweiht waren. Die hat man dann so erkannt und das Besondere war, dass das dann für Samuel eigentlich sein ganzes Leben gelten sollte. Lange betete Hannah und Eli. Der Priester beobachtete sie, wie sie ihre Lippen bewegte und meinte, sie sei betrunken. Er fuhr sie an. Wie lange willst du hier noch so, dich so aufführen? Schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Und Hannah wehrt sich. Nein, Herr, ich habe nichts getrunken. Ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Das ist für mich immer eine der schönsten Beschreibungen für Gebet. Dem Herrn habe ich mein Herz ausgeschüttet. Das ist eigentlich Gebet. Ich schütte mein Herz vor dem Herrn aus. Ich sage ihm, was mich bewegt. Ich formuliere nicht wohltönende Gebete, sondern ich sage ihm, was mich umtreibt. Schöne Aussage. Ich habe mein Herz ausgeschüttet. Und so erklärt sie Eli, dass ihr großer Kummer der Grund für ihr langes Beten bei der Stiftshütte sei. Und darauf antwortete Eli, geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Ich weiß nicht, ob ihm Hannah von ihrer Not berichtete, dass sie eigentlich ein Kind erbeten hat. Jedenfalls versprach er Hannah die Erfüllung ihrer Bitte. Diese Zusage des Priesters Eli machte Hannah zuversichtlich. Sie bekam wieder Appetit und wurde fröhlich und am nächsten Tag reisten sie zurück nach Rama. Nun, bestimmt, da würdet ihr mir bestimmt zustimmen, dieses Gebet an der Stiftshütte für einen Sohn war bestimmt nicht das erste Mal in ihrem Leben. Garantiert hatte sie oft und auch ihr Mann dafür gebetet, dass Gott ihr ein Kind schenkt. Und wir wissen nicht, warum Gott eine Bitte erfüllt und wann er sie und warum nicht erfüllt. Das können wir nicht sagen. Wir können sagen, Gott hat das Gebet erhört, aber nicht erfüllt. Und viele Jahre lang hat Hannah dafür gebetet und das Gebet wurde nicht erfüllt. Wir wissen nicht warum. Deshalb bin ich immer vorsichtig, wenn wir immer den Leuten erklären wollen, ja, ihr müsst nur beten und dann geschieht's. Nein, ich bete auch schon Jahrzehnte für Dinge, die sich noch nicht ereignet haben. Aber dieses eine Mal an der Stiftshütte, dieses eine Gebet, auf dieses eine Gebet, und da sind viele vorhergegangen, hat Gott nun ganz konkret reagiert. Den Wunsch schnell erfüllt. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten und nannte ihn deshalb Samuel. Endlich. Nach jahrelanger Schmach erfüllte Gott ihren Wunsch. Nun hatte sie endlich ein eigenes Kind, einen Sohn. Aber da war noch das Versprechen, das sie Gott gegeben hatte, falls sie einen Sohn bekommen würde. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Sie versprach Gott, ihren Sohn wegzugeben. Sie erbat einen Sohn, um ihn wieder wegzugeben. Muss man sich das mal vorstellen? Wird sie das jetzt tatsächlich tun? Sie tat es. Die nächsten beiden Jahre blieb sie in Rama, als ihr Mann nach Silo reiste, aber im dritten Jahr reiste sie mit Samuel mit. Die israelitischen Mütter stillten ihr Kind lange und so können wir davon ausgehen, dass Samuel damals dann um die 3 Jahre alt war. Wir haben jetzt nicht exakt ein 3-jähriges Kind, das wäre jetzt doch noch interessant, aber wir müssen noch ein bisschen ein halbes Jahr warten, bis wir ein 3-jähriges haben. 3-jähriges Kind. Das kann natürlich schon laufen, aber wir müssen das vorstellen. Also das wurde entwöhnt, sagt man, mit 3 Jahren. Also die Mütter haben bis zu 3 Jahre ihre Kinder gestillt. Und nun mit diesem Zeitpunkt war die Zeit gekommen, den Sohn Gott zu übergeben. Und lesen wir mal, wie das vor sich ging. Als sie Samuel entwöhnt hatte, brachte sie ihn zum Heiligtum des Herrn nach Silo. Das Kind war noch sehr klein. Seine Mutter nahm auch einen 3-jährigen Stier, einen kleinen Sack Weizenmehl und einen Krug Wein mit. Nachdem die Eltern den Stier geschlachtet hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. Verzeihung, mein Herr, sagte Hannah, so gewiss du lebst, ich bin die Frau, die einmal an dieser Stelle stand und betete. Hier ist das Kind, um das ich damals Gott angefleht habe. Er hat mein Gebet erhört. Auch ich will nun mein Versprechen erfüllen. Das Kind soll für sein ganzes Leben dem Herrn gehören. Und alle warfen sich zum Gebet vor dem Herrn nieder. Ist das zu fassen? Ganz ehrlich, die Vorstellung, ein 3-jähriges Kind wegzugeben, macht uns doch irgendwie fassungslos, wenn wir ehrlich sind. Natürlich können wir davon ausgehen, dass Samuel von den Frauen, die bei der Stiftshütte dienten, gut betreut wurde. Natürlich hat nicht Eli für ein 3-jähriges Kind gesorgt, er wäre überfordert gewesen. Aber wie kann man so etwas tun? Fragen wir uns. Wie bringen das Eltern fertig? Ich glaube, niemand von uns würde sein eigenes Kind weggeben, wenn es 3 Jahre alt ist und sagen, nehmt es jetzt und dann reist man wieder nach Hause. Müsst ihr euch das mal vorstellen? Für unser Denken ist das verrückt. Kann Gott damit einverstanden sein? Ich denke in diesem Fall schon. Gott führte alles und schaute dafür, dass es dem Kind gut geht und es keinen seelischen Schaden davonträgt. Doch das ist ein Sonderfall. Es ist ein absoluter Sonderfall. Und da müssen wir in der Bibel immer aufpassen. Wenn wir Dinge sehen, dass wir nicht Sonderfälle zum allgemeinen, richtungsweisenden Linien ausziehen. Was hier geschah, hat keinen Vorbildcharakter für uns. Wir müssen uns nicht Hannah zum Vorbild nehmen und unsere kleinen Kinder irgendwo hingeben. Das kann vielleicht missbraucht werden in Sekten, die die Familien auseinanderreißen wollen, die die Kinder dann aber auch nicht gut für sie sorgen, sondern sie eher missbrauchen. Das, was hier geschah, ist ein absoluter Sonderfall. Hannah bekam dann auch noch 3 Söhne und 2 Töchter, die alle bei ihr geblieben waren. Die hat sie nicht nach Silo gebracht. Für uns ist das heute nicht vorstellbar, wie man so etwas tun kann. Aber wir müssen bedenken, dass wir Kinder unserer Zeit sind. Die Stellung und Bedeutung der Kinder hat sich in unserer Gesellschaft gewandelt. Es ist noch nicht lange her. Da wurden Kinder auch innerhalb der Verwandtschaft verschoben. Da gab es Familien, die hatten so viele Kinder, dass sie nicht für alle sorgen konnten, und dann haben sie sie an Onkel, zu Onkel verschoben. Dann sind die dort aufgewachsen. Oder Eltern, die ein Geschäft hatten und nicht für die Kinder schauen konnten, haben die Kinder weggegeben zu Verwandten oder Bekannten. Oder Leute, die vermögend waren, haben relativ früh ihre Kinder in Internate gegeben. Und niemand hat sich darüber irgendwie aufgehalten. Das war einfach damals so. Und das damals ist noch nicht so weit weg. Ich kenne einige Leute, die das erlebt haben. Auch in unserer Kirche, wenn ich mit Eltern gesprochen habe, gab es noch einige, die sind einfach verschoben worden innerhalb der Familie, weil die Ursprungsfamilie keine Kapazität hat. Die hat man sie einer Schwester gegeben oder einem Ehepaar, das eine Schwester, die kinderlos war, hat man dann halt, wenn man selber genug Kinder gehabt hat, man die weitergegeben. Das war nicht so ungewöhnlich. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber ich sage nur, wir sind Kinder unserer Zeit und beurteilen oft Dinge aus unserer Sicht, wie wir leben, wenn wir vor 40, 50 Jahren gelebt hätten, hätten wir einiges auch anders gesehen. Es gibt dann Kinder, die so aufgewachsen sind, die haben das sehr gut überstanden, die fanden das, wurden glücklich, und andere haben Schäden davon getragen, seelische Schädigungen. Aber niemand muss sein Kind weggeben, das will uns diese Geschichte auch nicht sagen, aber eines können wir von Hannah wirklich lernen. Denn wir neigen dazu, dass wir die Kinder zu stark an uns binden wollen. Wir möchten sie, was natürlich auch unsere Aufgabe ist, von möglichst jeder Gefahr beschützen. Wir neigen dazu, unsere Kinder überbehüten zu wollen. Wir können unsere Kinder jedoch nicht vor allen Gefahren schützen. Früher oder später müssen wir loslassen. Wir leben nicht auf einer Insel. Wir werden unsere Kinder anderen Menschen anvertrauen müssen, ob uns das passt oder nicht. Wir werden nicht drum herum kommen. Und dann kommt noch die ganze Technologie, die unsere Kinder in Anspruch nimmt, über das wir auch keine Kontrolle mehr haben. Das Internet, die Smartphones, alles Dinge, die wir noch, also wenigstens ich, in meiner Jugend gar nicht kannte. Wir hatten immer noch das Telefon, das an der Wand hing, oder wenn es dann schon fortschrittlich war, stand es irgendwo. Aber irgendwie, dass man online ist und von überall alles abrufen kann, das kannten wir nicht. Das sind alles wirklich schwierige Herausforderungen, die wir heute auch in der Erziehung haben. Und wir können unsere Kinder nicht vor allen Gefahren schützen. Früher oder später müssen wir sie loslassen. Sie werden Einflüssen ausgesetzt sein, die sich unserer Kontrolle komplett entziehen. Und wenn sie es bei uns nicht dürfen, dann suchen sie es vielleicht an einem anderen Ort, wo wir dann nicht wissen, wo sie sind. Sie sind dann bei Freunden, aber wir wissen dann nicht, was sie dort genau machen. Selbst wenn wir unsere Kinder nicht in die Volksschule schicken, wird der Zeitpunkt kommen, wo wir sie loslassen müssen. Sie werden sich unserer Kontrolle und Fürsorge entziehen, und das ist auch richtig so. Das ist der Lauf unserer Zeit. Hannah macht etwas ganz Entscheidendes, das sollten wir von ihr lernen. Sie vertraut ihr Kind dem Gott Israels an. Das finde ich das Entscheidende. Sie kannte ja die schlechten Einflüsse, die bei der Stiftshütte herrschten. Die beiden Söhne Elis, die sich Gott und den Frauen gegenüber respektlos verhielten. Keine guten Vorbilder für ein Kind. Sie hätte Grund zu großer Sorge gehabt. Doch sie vertraute ihren Sohn, dem Gott Israels, an. Und sie vertraute, dass er für Samuel sorgen wird. Das Kind soll für sein ganzes Leben dem Herrn gehören, nicht Eli, sondern dem Herrn. Also, wir können von Hannah eines lernen, dass wir unsere Kinder dem Herrn anvertrauen. Dass wir für uns eingestehen, dass wir letztlich unsere Kinder nicht begleiten können in allen Bereichen. Wir können sie nicht vor allen negativen Einflüssen schützen. Wir sind und bleiben beschränkt. Wir werden auch nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Wir werden auch nicht immer die richtigen Maßnahmen treffen. Das wissen alle Eltern, die Kinder haben. Wo sie denken, das hätten wir schlauer lösen können. Oder da hätte ich anders reagieren sollen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wie beschränkt wir sind. Umso bewusster sollten wir unsere Kinder in die Hände Gottes geben. Und das geschieht dadurch, dass wir für sie beten und sie immer wieder dem Schutz und der Fürsorge unseres Herrn anbefehlen. Ich gehe davon aus, dass Eltern jeden Tag mindestens einmal für ihre Kinder beten. Wir geben sie dem Schutz unseres Gottes im Wissen darum, dass wir beschränkt sind, dass wir nichts beherrschen können, dass wir Unterstützung brauchen. Und je älter sie werden, desto mehr müssen wir sie gehen lassen. Aber wir lassen sie nicht einfach los, sondern wir übergeben sie im Gebet immer wieder Gott in die Hände. Gott sei ihnen gnädig. Schau sie freundlich an. Bewahre sie. Wir begleiten die Kinder in den Schritten ihres Lebens im Gebet. Und falls ihr Kinder habt das bis jetzt nicht getan habt, dann tut es ab heute. Auch als Ehepaare. Wenn wir beten für am Abend, Lilian und ich, das sind die Kinder immer ein Thema. Und wenn ich bete am Morgen, sind die Kinder immer ein Thema. Das können wir von Hannah lernen, es, unsere Kinder, dem Herrn anzuvertrauen. Wir vertrauen sie Gott an. Und damit habe ich überhaupt nichts zum Thema Erziehung gesagt. Das wäre ja ein großes Thema für sich. Aber ich habe etwas zur Grundlage, zur Haltung gesagt, die nötig ist, wenn wir Kinder haben. Dass wir wissen, dass wir sie dem Herrn anbefehlen. Und dann unseren Job als Erzieher natürlich tun. Samuel entwickelte sich übrigens prächtig. Samuel aber wuchs heran zu einem jungen Mann, an dem Gott und die Menschen Freude hatten. Wir sehen bei dieser Geschichte, dass uns die Bibel keine Musterfamilien präsentiert, deren Verhaltensweisen man exakt befolgen müsste. Wäre das so, müsste ich zum Beispiel zwei Frauen haben, wenn ich jetzt den Elkanah zum Vorbild nehme. Und wenn ich jetzt als Pastor arbeite, müsste ich meine Haare wachsen lassen. Also wir haben keine Modellfamilien, die, an denen wir uns orientieren sollten, wie sie leben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen wie so den Eindruck erwecken, die Bibel gibt uns das Modell für die Familie. Schwierig. Welcher denn? Die von Jakob? Chaotische Familie. Meines Erachtens gibt es in der Bibel keine Musterfamilien, die wir nachahmen sollten. Das wird auch von uns nicht erwartet. Wir können aber von Familien, die uns in der Bibel begegnen, das eine oder andere lernen. Es kann sein, dass wir erkennen, was wir nicht tun sollten. Oder wir erkennen, was wir uns zum Vorbild nehmen können. So wie hier jetzt bei der Hannah, wo wir uns nicht zum Vorbild nehmen, dass wir unsere Kinder mit 3 Jahren weggeben, aber zum Vorbild, dass wir sie dem Herrn anvertrauen. Dieses Prinzip ist wichtig zu verstehen. Diese Geschichte kann uns insofern herausfordern, dass sie uns fragt, ob wir Gott wirklich zutrauen, dass er über unsere Kinder wacht. Ob wir ihm dieses Vertrauen wirklich schenken. Und damit meine ich natürlich nicht, dass wir die Kinder nicht mehr erziehen sollen und sagen, wir beten jetzt nur noch und dann kommt das automatisch. Das funktioniert garantiert nicht. Das gibt ein Chaos. Da tun wir den Kindern keinen Dienst. Das ist natürlich unsere Pflicht, die Kinder zu erziehen. Doch je größer die Kinder werden, je mehr werden sie unserem Einfluss entzogen. Lassen wir die Kinder auch mal gehen. Jungschallagen, in Adonia. In die Schule müssen wir sie eh gehen lassen. Viele Widerwärtigkeiten werden sie ausgesetzt sein. Wir können sie von denen nicht schützen. Aber wir können für sie beten. Denn sie wachsen, und ich selber weiß das aus meinem Leben, ich bin auch gewachsen an Widerwärtigkeit, denen ich mich stellen musste. Wir müssen lernen, Gott unser ganzes Vertrauen zu schenken. Das lernen wir am besten schon, wenn unsere Kinder ganz klein sind. Beten wir für sie und vertrauen wir sie Gott an. Petrus fordert uns auf, mit unserer Sorgen zu Jesus zu gehen. Beugt euch, und das ist eigentlich interessant, dieser Zusammenhang, deshalb habe ich beide Verse 6 und 7 genommen, weil wir immer nur den 6, 7 zitieren. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das stimmt schon, aber vorher steht noch, beugt euch also unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Sorgen auf Gott werfen hat damit zu tun, dass ich mich vor Gott beuge zuerst. Und dann werfe ich meine Sorgen auf ihn. Wollen wir das tun? Den Sorgen unserer Kinder, den Sorgen, die wir selber haben an uns als Erzieher, über die Fragen, wo wir nicht so recht wissen, was sollen wir jetzt tun, werfen wir die Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Vertrauen wir ihm. Bevor ich bete, muss ich noch sagen, dass wir Lobpreis, gleich anschließend noch einen kleinen Lobpreisteil haben, mit dem wir dann unseren Gottesdienst beschließen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, das uns auch da und dort wirklich herausfordert, gerade auch in dieser Geschichte, wo wir sehen, dass Hannah ihren Sohn mit 3 Jahren weggegeben hat. Und wir sehen, das ist ein Sonderfall. Aber was kein Sonderfall sein sollte, ist, dass wir dir unsere Kinder anvertrauen. Und unser Vertrauen ganz auf dich setzen, auch in den vielen Fragen, die uns begegnen, in den vielen Ängsten, die uns überkommen, wenn wir daran denken, wo unsere Kinder hingehen, wo wir sie loslassen und gehen lassen müssen. Und hilf uns, dass wir nie vergessen, sie dir zu übergeben und deinem Schutz anzubefehlen. Denn du hast die Übersicht. Und du bist der, der für uns sorgt.